Abraham, Abraham, hör auf meine Worte. Nimm deinen geliebten Sohn Isaak und macht euch auf den Weg auf den Berg. Dort sollst du ein Opfer bringen. Das Opfer soll dein Sohn Isaak sein.
Isaak! Isaak!
Vater! Was ist los?
Dann werde Gott das Opfer bringen.
Was soll das? Das geht nicht. So eine brutale Szene können wir doch nicht der Gemeinde zumuten. Das ist hier ein Gottesdienst. Es geht um den Frieden. Entschuldigung. Ein Moment, wir fangen wieder von vorne an. Ein Moment, bitte. Komm, du machst die Begrüßung, Sarah, und jetzt räumen wir das mal schnell. Bitte, Vorhang, danke.
Wir wollen den heutigen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen Impulsgottesdienst. Rund um die Frage, ist das Alte Testament veraltet? Hierzu möchte ich insbesondere unseren Gast herzlich begrüßen, Konrad Schmid. Er ist Theologe und Professor für alttestamentliche Wissenschaft und frühjüdische Religionsgeschichte an der Universität in Zürich. Und er wird uns im Interview und in der anschließenden Predigt seine Gedanken zu diesem Thema und Denkanstöße mit uns teilen. Wir freuen uns sehr. Nun möchte ich mit einem Gebet beginnen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir heute Morgen den Weg gefunden haben, um mit dir Gottesdienst zu feiern. Wir danken dir für dein Wort aus der Bibel, das du uns als Wegweiser in die Hand gegeben hast. Bitte hilf uns, diesen Wegweiser richtig einzuschätzen und die richtigen Schlüsse für unser heutiges Leben daraus zu ziehen. Amen. Wir singen nun den Kanon Shalom Chaverim, Lied Nummer 335, wird uns Jun im Kanon leiten.
Auf den Moment haben wir uns gefreut, lieber Conny. Schön, dass du da bist. Wir haben dich schon ein bisschen kennengelernt in der Vorbereitung. Als ein äußerst interessanter Mensch, der viel gereist ist. Und das ist vielleicht auch auf Kosten von deiner Familie gegangen. Eine Tochter ist jetzt, glaube ich, da. Die kann ich das noch bestätigen vielleicht oder auch dementieren. Du hast sie zwar überall mitgenommen. Das war natürlich schön, dass sie gewöhnhaft umeinander. Ist aber sicher manchmal ein bisschen schwierig gewesen, wie du selber gesagt hast. Aber ganz einfach gefragt, wieso kann man Bibelforschung nicht einfach da machen? Wieso muss man da auf Jerusalem gehen und dann die ganze Welt auseinander reisen? Erzähl uns doch einfach etwas über die Zeit, bitte.
Ja, natürlich muss man nicht auf Jerusalem reisen, um Bibelforschung betrieben. Aber ich glaube, jemand, der jetzt zum Beispiel sich mit dem Gottfried Keller beschäftigt und nie in Zürich war, der hat wahrscheinlich auch etwas verpasst. Wir waren 2006, 2007 ein Jahr in den USA und 2012, 2013 ein Jahr in Jerusalem und haben die anderen Länder dort kennengelernt. Und ich glaube, das Faszinierende daran ist, dass man in eine andere Umgebung kommt und dort eben Kinder in die Schule schickt und vielleicht auch zum Doktor geht. Also ganz normale Vollzüge dort hat, wo man sonst eigentlich nur von zu Hause her kennt. Jetzt, auf der einen Seite ist das natürlich ein gewisses Opfer gewesen für die Familie, für die Kinder. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ist es aber auch mit einem grossen Gewinn einher. Weil, also jetzt unsere Familie, wir gehören, meine Frau und ich gehören vielleicht zu diesen eher überforderten Ehepaaren mit zwei Berufen, wo man wirklich sich häufig nur Klinken in die Hand gibt. Und wenn man einmal ein Jahr weg ist, dann nachher ist wirklich am Nachmittag immer jemand da, wenn die Kinder zu Hause kommen. Man unternimmt etwas, wir haben am Wochenende eigentlich immer Zeit gehabt. Und sozusagen das Abenteuer gemeinsam bestehen, das war etwas ganz Tolles gewesen. Also ich habe für die, um diese Frage zu beantworten, einfach mal eine Zürich-Bibel mitgenommen. Von dieser Zürich-Bibel sind die ersten 900 Seiten des Alten Testaments. Und da stehen einfach sehr, sehr viele Sachen drin. Natürlich gibt es harte, brutale Geschichten drin, aber es gibt auch wirklich liebliche Psalmen, Liebeslieder, also ganz subtil durchdachte Weisheitssprüche. Es gibt wunderbare Erzählungen. Also es ist ein sehr reichhaltiges Buch. Und ich glaube, das Buch hat nur darum können so erfolgreich werden, weil es jetzt nicht eine Dogmatik in 1000 Paragraphen ist, sondern weil es das Leben in all seinen Facetten spiegelt. Und wenn man jetzt nachfragt, ja, wie verhält sich es denn zum Neuen Testament, dann würde ich sagen, inhaltlich ist nicht alles Alte im Alten Testament und alles Neue im Neuen Testament. Das Alte Testament enthält sozusagen auch theologisch Neues. Also es gibt auch im Alten Testament Texte, die evangelisch sind, also wirklich das Evangelium verkündet, halt sozusagen ohne die Figur von Jesus Christus, weil der hat es hier noch nicht gegeben, das Alte Testament spielt davor. Und umgekehrt gibt es aber auch im Neuen Testament alttestamentliche Texte, wenn man so will, also Texte, die vielleicht ja, nicht durchgängig vom Geist, vom Frieden geprägt sind. Also darum glaube ich, hat sich eigentlich überall, fast überall in der Christenheit eigentlich sich eingebürgert, dass man die Bibel nicht einfach verliest, so wie einen Kodex, sondern dass man über die Bibel predigt, dass man die Bibel studiert, dass man die Bibel auslegt. Man muss sozusagen die Bibel auslegen, wenn man will, ihren Geist erfahren.
Jetzt hast du fast ein bisschen etwas vorweggenommen. Ich möchte mich doch an dem Buch Bibel, an diesen 900 Seiten, ein bisschen heben. Und wenn ihr da so Grausamkeiten drin vorkommen, dann Ungerechtigkeiten, dann habe ich da wirklich ein bisschen Mühe und kann bis gar nichts anfangen damit, auch wenn das das einzige am anderen ist.
Ja.
Kannst du das gleich mal erklären, warum denn die Geschichten
vielleicht mühen sie? Also wie soll das sein? Und warum das vielleicht sogar mühen sie?
Ja, also ich glaube, dass die Bibel vielleicht zuerst einmal halt schon ein Buch ist, das auch ein gewisses Alter hat. Wir wissen, die Bibel ist entstanden, das Alte Testament vor etwa 2500 Jahren, das Neue Testament vor etwa 2000 Jahren. Und man kann nicht erwarten, dass die Bibel sozusagen in allen Aspekten, wo sie jetzt etwas berichtet, sozusagen auf der Höhe vom neuzeitlichen Denken von unserer Ethik ist. Also das gilt für das Geschlechterverhältnis, das gilt auch für Verhältnis gegenüber Ausländern oder Behinderten. Da ist die Bibel an vielen Stellen wirklich einfach unkorrekt und politisch unkorrekt. Und ich glaube, das muss man einfach mal in Anspruch nehmen. Was aber hinter der Bibel steht und was vielleicht wirklich sie auch heute noch zu einem wichtigen und orientierungsfähigen Buch macht, ist, dass sie gewisse Grundgedanken, was der Mensch ist in der Welt, formuliert. Und da ist eben die Bibel nicht einfach nur ein Buch, das sozusagen von einer besseren Welt träumt, sondern ich glaube, die Bibel versucht realistisch zu sein. Ich glaube, die Bibel versucht, das Leben mit all seinen Ambivalenzen darzustellen. Und ich glaube, eben, man lässt sich dann halt vielleicht von manchen Texten auch herausfordern, vielleicht sogar abschrecken. Aber ich glaube, es ist wichtiger, dass die Bibel wirklich etwas mit dem Leben in seiner gesamten Fülle zu tun hat.
Wenn ich an viele Geschichten im Alten Testament denke, die mir auch gerne unseren Kindern erzählen, zum Beispiel die Arche Noah oder Daniel in der Löwengrube, da frage ich mich, was hat das heute mit, oder was können wir daraus aus, in unser heutiges Leben übertragen? Oft kommen die einem vor wie Märchen aus einer ganz anderen Welt. Du hast schon was dazu gesagt.
Ja, also das stimmt. Oder ich meine, die Bibel enthält viele Geschichten, die fremd sind, eben, die vielleicht auch etwas Märchenhaftes haben. Aber ich glaube, es ist ein Irrglaube zu meinen, dass moderne Menschen nicht auf Geschichten, auf Märchen, auf eben vielleicht solche eher künstlerische, literarische Darstellungen von Problemen ansprechen. Dass zum Beispiel die Geschichte von der Arche Noah, also eine grosse Weltkatastrophe, die aber in einer Rettung endet und letztlich eigentlich vor allem in einer Veränderung von Gott selber resultiert. Also dass Gott selber am Schluss sagt, ich übe nie mehr irgendwelche Gewalt gegenüber die Schöpfung aus, so wie ich es am Anfang gemacht habe. Das ist zum Beispiel ein Text, wo ich glaube, wo eine unglaubliche Aktualität hat und auch eine unglaubliche Faszination. Da ist eigentlich das erste Mal in der alten Welt ist ein Gott gedacht worden, der stark ist, nicht weil er besonders waffenklärend daherkommt, sondern weil er seine Waffe, seinen Bogen nimmt und in die Wolken hängt und sagt, ich werde nie mehr irgendeine Gewalt gegenüber dieser Schöpfung ausüben. Also das ist einer von diesen Texten zum Beispiel, den ich finde, ist ein ganz evangelischer Text im Alten Testament, der sagt, Gott lässt Menschen leben, auch wenn sie vielleicht immer wieder Böses tun und schuldig werden. Aber Gott ahndet das nicht einfach, im Gegenteil, er garantiert, die Welt wird für immer bestehen bleiben.
Wir haben am Anfang vom Gottesdienst ein Schocktheater gehabt. Jetzt wollen wir die Geschichte hören, wie sie in der Bibel steht. Ich lese aus dem ersten Buch der Bibel, aus dem Genesis, Kapitel 22, die Verse 1 bis 14. Nach diesen Begebenheiten stellte Gott Abraham auf die Probe. Er sprach zu ihm, Abraham, er sprach, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh in das Land Moria und bring ihn dort als Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Am anderen Morgen früh sattelte Abraham seinen Esel und nahm mit sich seine beiden Knechte und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz für das Brandopfer, machte sich auf und ging an die Stätte, die Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag blickte Abraham auf und sah die Stätte von Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe, wir wollen dorthin gehen. Und wenn wir angebetet haben, wollen wir zu euch zurückkommen. Dann nahm Abraham das Holz für das Brandopfer und lud es seinem Sohn Isaak auf. Er selbst nahm das Feuer und das Messer in die Hand. So gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Vater. Er sprach: Hier bin ich, mein Sohn. Er sprach: Sieh, hier ist das Feuer und das Holz. Wo aber ist das Lamm für das Brandopfer? Abraham sprach: Gott selbst wird sich das Lamm für das Brandopfer ausersehen, mein Sohn. So gingen die beiden miteinander. Und sie kamen an die Stätte, die Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann fesselte er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und ergriff das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Bote des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham! Er sprach: Hier bin ich. Er sprach: Strecke deine Hand nicht aus gegen den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du gottesfürchtig bist, da du mir deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten hast. Und Abraham blickte auf und sah hin, und siehe, ein Widder hatte sich hinter ihm mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte jene Stätte: Der Herr sieht, wie man noch heute sagt, auf dem Berg, wo der Herr sich sehen lässt. Wir hören die Predigt dazu.
Ja, das war also diese furchtbare Geschichte von Abraham, der den Auftrag bekommt, seinen Sohn zu opfern. Sie haben hier die berühmte Darstellung von Rembrandt mit Abraham, dem wehrlosen Isaak und dem Engel, der sofort im letzten Moment noch in der Lage ist, einzugreifen, um Abraham von seiner Tat abzuhalten. Nun, das ist eine Geschichte, an der schon das Altertum Anstoß genommen hat. Im folgenden Kapitel, in Genesis 23, steht in der Bibel, dass Sarah stirbt. Das rabbinische Judentum hat daraus eine Geschichte gemacht. Das rabbinische Judentum erzählt, dass Sarah nicht einfach so gestorben sei im Folgekapitel, sondern dass Sarah gehört habe, was Abraham mit Isaak auf dem Berg Moria anstellen wollte. Und als sie nur schon das hörte, obwohl es gut ausgegangen ist, stieß sie 7 Schreie aus und verstarb sofort. Man sieht, das antike Judentum konnte also auch mit dieser Geschichte sehr wenig anfangen. Noch deutlicher wurde natürlich die Distanznahme in der europäischen Aufklärung, in der Neuzeit. Der berühmte Philosoph Immanuel Kant in seiner Schrift »Der Streit der Fakultäten« dachte sich aus, was Abraham wirklich hätte Gott antworten sollen, als er den Auftrag bekam, seinen Sohn zu opfern. Abraham hätte nicht gehorchen sollen, sondern er hätte sagen sollen, dass ich meinen guten Sohn nicht töten solle. Das ist ganz gewiss. Dass aber du, der du mir erscheinst, Gott sei, davon bin ich nicht gewiss und kann es auch nicht werden, wenn sie die Stimme auch vom sichtbaren Himmel herabschallete. Für Immanuel Kant war ganz klar, Gott kann nur ethisch gute Dinge befehlen, Und wenn etwas ethisch nicht gut ist, und seinen eigenen Sohn zu opfern, ist es ganz sicher nicht, dann kann es nicht von Gott sein. Nun, was soll dann diese Geschichte eigentlich bedeuten? Auch die biblische Exegese, die Auslegung, hatte große, große Schwierigkeiten mit dieser Geschichte zu Rande kommen. Es gab allerdings eine sehr berühmte Auslegung, die geht auf den Alttestamentler Hermann Gunkel zurück, am Anfang des 20. Jahrhunderts. Der hat eine Auslegung dieser Geschichte vorgeschlagen, eine wissenschaftliche Auslegung, die so berühmt geworden ist, dass sie sogar den Weg in die Kinderbibeln, in den Sonntagsschulunterricht, ja zum Teil auch in die Gottesdienste gefunden hat. Und zwar war das die folgende Auslegung. Hermann Gunkel sagte, in der Geschichte von dem Opfer, das Abraham darbringen soll, geht es gar nicht um das Kinderopfer, sondern es geht im Gegenteil darum, dass das Kinderopfer abgelöst werden soll durch das Tieropfer. Sie erinnern sich in der Erzählung, am Schluss wird ja Isaak nicht geopfert, sondern es wird ein Witter geopfert. Gunkel sagte, diese Geschichte erzählt davon, wie in der Vorzeit Israel das urtümliche, ursprüngliche Kinderopfer ersetzt worden ist durch das Tieropfer. Das ist natürlich eine sehr attraktive Auslegung. Man kann sich kurz schaudern lassen, aber eigentlich wird die Erzählung nun zu einer humanen Erzählung. Keine Kinderopfer mehr, nur noch Tieropfer. Soweit die Auslegung Gunkels. Wie gesagt, attraktiv, aber sie hat einen Fehler. Sie lässt sich nicht halten. Wieso nicht? Aus drei Gründen. Zunächst einmal wissen wir aus der Archäologie von Palästina, dass es im antiken Israel keine Kinderopfer gegeben hat. Wir kennen aus dem Mittelmeerraum bestimmte Kinderfriedhöfe, wo Knochen mit Brandspuren gefunden worden sind. Bei den Phöniziern im Bereich Karthagos, dort scheint es Kinderopfer gegeben zu haben. Israel ist aber so gut archäologisch erforscht, dass man sagen kann, der Negativbefund, dass man nichts gefunden hat, was darauf hindeutet, dass es wirklich Kinderopfer gegeben hat, ist sprechend, es hat sie nicht gegeben. Und wenn es sie nicht gegeben hat, dann können sie auch nicht religionsgeschichtlich durch Tieropfer abgelöst worden sein. Zweiter Grund, wieso diese Auslegung nicht geht. Die Geschichte selber setzt ja von allem Anfang an voraus, dass Opfer Tieropfer sind und nicht Menschenopfer. Denn der kleine Isaak fragt ja auf dem Weg, siehe, hier ist wohl das Feuerband und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Opfer? Also die Geschichte funktioniert damit, dass Tieropfer von allem Anfang an Tieropfer sind. Und schließlich der dritte Grund, Abraham wird ja am Schluss gelobt vom Engel Gottes, in dem Gott selber spricht, denn nun weiß ich, dass du gottesfürchtig bist, du hast deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten. Abraham wird ja gerade dafür gelobt, dass er es gemacht hätte, wenn Gott nicht selber eingegriffen hätte. Nun, was kann man also mit dieser Geschichte anfangen? Ich glaube, dass zwei der wichtigsten Schlüssel, um sie zu verstehen, im allerersten Vers dieser Geschichte stehen. Da heißt es nämlich, und es geschah nach diesen Ereignissen, da prüfte Gott Abrahams. Das erste Wichtige an diesem Vers ist, dass er lautet, es geschah nach diesen Ereignissen. Das heißt, wir haben hier nicht eine Geschichte, die nur für sich verstanden werden will, sondern wir haben hier eine Geschichte vor uns, die in den Gesamtzusammenhang der Abrahams-Erzählungen gehört. Von Abraham, der aus Ur auswandert, nach Israel hereinkommt, dort Verheißungen bekommt, Isaak kommt zur Welt und dann wird diese Geschichte erzählt. Das ist das eine. Das andere ist, dass Gott den Abraham prüft. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu sehen, dass diese Geschichte eigentlich nicht eine Geschichte ist, die man Opferung Isaaks überschreiben sollte, sondern Der Titel der Geschichte lautet eigentlich das Opfer Abrahams. Es geht um die inneren Nöte Abrahams, der mit einem unmöglichen Auftrag Gottes umgehen muss. Isaak ist eigentlich ein fast willenloses Objekt. Die ganze Dramatik liegt in der Abraham-Figur. Nun, also Abraham bekommt diesen Auftrag und dieser Auftrag lautet: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, den Isaak, geh ins Land Moria, opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Sie erinnern sich, es geschah nach diesen Ereignissen. Isaak ist nicht irgendein Sohn, sondern Isaak ist der Sohn, der Abraham und Sarah nach 25 Jahren Kinderlosigkeit endlich geboren wird. Und Isaak ist auch der Sohn, an dem die gesamte Verheißung hängt, die Abraham seit seinem Auszug aus Ur und Haran bekommen hat. Das heißt, am Anfang der Geschichte Abrahams, der Herr sprach zu Abraham: Geh aus dem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Ich will dich segnen, deinen Namen groß machen. Du wirst ein Segen sein. Seinen eigenen Sohn zu opfern ist schlimm genug, aber hier in dieser Geschichte geht es noch um mehr. Denn wenn Abraham den Isaak, seinen Sohn, opfert, dann opfert er damit nicht nur sozusagen sein eigenes Fleisch und Blut, sondern er opfert die gesamte Verheißung, die er bekommen hat. Denn wenn Isaak nicht da ist, dann kann Abraham nicht zu einem großen Volk werden. Nun, wenn Sie sich jetzt einmal anschauen, wie diese Geschichte formuliert ist, dann werden Sie sehen, dass hier die ganze Dramatik in die Fantasie der Leser hinein verlagert wird. Da machte sich Abraham auf am anderen Morgen, sattelte seinen Esel, nahm seine beiden Knechte mit sich, Isaak seinen Sohn. Er spaltete das Holz zum Brandopfer, machte sich auf, ging an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Und jetzt müssen Sie sich überlegen, was eigentlich wirklich passiert. Denn jetzt verstreichen 3 Tage. Am 3. Tag erhob Abraham seine Augen und er sah den Ort von Herrn. Was für 3 Tage. Abraham muss 3 Tage lang mit seinem Sohn ziehen, im Wissen darum, dass er ihn opfern muss. Eine unglaubliche Dramatik. Der Text wird aber überhaupt nicht betulich oder irgendwie weinerlich. Die ganze Dramatik spielt sich im Kopf der Leserinnen und Leser ab. Das Ganze wiederholt sich dann weiter. Da sagte Abraham zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich aber und der Knabe wollen dorthin zurückgehen, anbeten und zu euch zurückkommen. So nahm Abraham das Holz zum Brandopfer. Er lud es Isaak, seinem Sohn, auf. Er selbst nahm den Feuerbrand und das Messer. Und jetzt kommt wieder seine Formulierung: Und so gingen die beiden miteinander. Überlegen Sie sich mal, was das für ein Miteinander ist. Natürlich gehen sie miteinander, Seite bei Seite. Aber ein tieferer Graben könnte nicht sein zwischen Abraham und Isaak, dem Vater, der seinen Sohn eigentlich umbringen muss. Abraham gehorcht, es kommt zu dieser Szene, die wir gesehen und gehört haben. Gott selber greift im letzten Moment ein und bewahrt Abraham davor, seinen Sohn zu opfern. Nun, was will diese Geschichte sagen? War das einfach ein perverser Autor, der hier eine schlimme Fantasie ausgelebt hat? Oder wieso kommt ein biblischer Autor auf die Idee, eine solche Geschichte zu schreiben? Nun, ich glaube, es ist wichtig, hier eine Unterscheidung einzuführen, die für viele biblische Erzählungen eine Rolle spielt, nämlich die Welt der Erzählung und die Welt der Erzähler. Die Welt der Erzählung ist das Setting, die Szenerie, innerhalb der diese Abraham-Geschichte spielt. Und die Welt der Erzähler, das ist die Welt, in der die biblischen Autoren gelebt haben, die diese Erzählung geschrieben haben. Und wir wissen heute, dass diese Geschichte vom Opfer Abrahams in einer Zeit entstanden ist, als Jerusalem in Trümmern lag, als das Gottesvolk zerstreut war, kaum mehr Juden und Judäer in Jerusalem gewohnt haben und man sich fragte, sind denn alle Verheißungen, die Gott unserem Volk gegeben hat, darniedergefallen? Hat Gott unser Volk vergessen? Wo sind wir? Wo sind unsere Volksangehörigen? Wo sind unsere Familien? Und in einer solchen Situation scheint man offenbar eine Erzählung von Abraham erzählt zu haben. Abraham war schon in derselben Situation. Unser Stammvater Abraham, der von Gott erwählt wurde, der von Gott aus seiner Heimat in Babylonien ins gelobte Land geführt worden ist, der einen Sohn bekommen hat, der eine Verheißung bekommen hat, dass Israel zu einem großen Volk werden will. Selbst Abraham wurde in die dunkelste Nacht hineingeführt und Abraham hat aber auf Gott vertraut. Abraham hat sich sozusagen nicht in die Irre führen lassen, sondern er hat gesagt, wir werden zurückkommen, sobald wir angebetet haben. Und Abraham hat irgendwie, auch wenn es nicht logisch war, darauf vertraut, dass Gott ihm letztlich beistehen wird. Soweit diese Geschichte, die versucht sozusagen mit dem Problem, dass die Verheißung dahingefallen zu sein scheint, umgeht. Ist das eine gute Geschichte? Ist das eine Geschichte, die tröstet? Kann man sagen, das macht Sinn, sozusagen in der letzten Gottverlassenheit trotzdem auf Gott zu vertrauen? Diese Geschichte sagt es. Die Bibel hat allerdings auch noch andere Antworten bereit. Das Urchristentum hat ja diese Geschichte aufgenommen und sie benutzt, um den Tod des Wanderpredigers Jesus von Nazareth zu verstehen. Jesus von Nazareth, der mit den Zöllnern und Sündern Gemeinschaft pflegte, der sich selbst aufgab, der Wunder vollführte, dieser Jesus scheiterte am Schluss mit seiner Mission. Er wurde als Messias-Prätendent gekreuzigt. Sie sehen dort oben Inri, Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Das ist wahrscheinlich eine wirklich historische Inschrift. Jesus ist hingerichtet worden als einer, der als politischer Aufrührer galt. Und hier hat das Urchristentum aber sozusagen Gott noch einen Gedanken weitergedacht. Gott ist hier sozusagen in seinem Verhalten zu Jesus nicht gedacht worden als einer, der am Schluss wie ein Gott aus der Maschine, ein Deus ex machina alles löst, sondern das Urchristentum ist hier zu einem Gedanken vorgestoßen, dass es gesagt hat, Gott ist selber im Leiden präsent. Gott ist sozusagen nicht derjenige, der dafür sorgt, dass es sozusagen immer ein gutes Ende nimmt, sondern Gott zeigt seine Macht in der Ohnmacht. Gott zeigt sich daran, dass er mit den Schwachen, den Benachteiligten ist und dass er dort seine Wirksamkeit ausschenkt. Und das hat zu einer völlig neuen Art und Weise gedacht, wie man Gott überhaupt denkt. Paulus hat es einmal so gesagt, denn der Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht aufstrahlen, er ist es, der hat aufstrahlen lassen in unseren Herzen, so dass die Erkenntnis aufleuchtet, die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Jesu Christi. Und das Angesicht Jesu Christi, das ist dieses Angesicht, das zerschundene Angesicht. Hier lässt sich die Herrlichkeit Gottes erkennen. Amen.
Vielen Dank für die Auslegung. Heute machen wir was anderes. Sie haben die Chance, vielleicht zwei oder drei oder vier könnten sich melden und noch eine Rückfrage stellen zu der Auslegung oder überhaupt zu unserem Thema heute. Und Markus wird durch die Reihen gehen mit einem Mikrofon, damit Sie ins Mikrofon sprechen können. Also wir haben mal gehört, es wäre schön, man könnte auch etwas noch dazu sagen oder fragen. Jetzt haben Sie die Chance.
Ich habe hier gerade das Mikrofon. Mir gefällt die Auslegung gut, dass die Geschichte auf Jesus Christus gedeutet wird. Ich habe mich da nur gefragt, wie hilft es mir, wie kann ich gleichsam im Angesicht Jesu Christi Gottes Herrlichkeit sehen?
Ja, ich glaube, das ist eine grundsätzliche Frage. Wie bringen wir unser Leben mit der Perspektive Gottes zusammen? Und aus meiner Sicht ist sozusagen jetzt diese neutestamentliche Art und Weise, Gott eben nicht nur in den Aspekten des gelingenden Lebens wiederfinden zu wollen, eine Möglichkeit, sozusagen Gott als etwas anderes zu denken, als einfach der Garant meiner Wünsche. Und ich glaube, dass das letztlich eine Art und Weise ist, Gott in einer breiteren Weise zu denken und ihn eben vielleicht in einer realistischeren Art und Weise zu denken, als wenn er letztlich ein Sklave meiner Wünsche bleibt.
Ich möchte heute dieser Geschichte noch ein bisschen andere Seiten abgewinnen für mich. Ich denke, für mich heisst sie auch, man soll ja nie meinen, im Namen Gottes müssen Menschen opfern, verfolgen, umbringen oder zwingen. Dass man nicht meint, das könne gehorsam gegen Gott sein, wenn man so etwas sich ins Auge fasst oder auch heute durchsetzt.
So kann man die Geschichte wahrscheinlich auch verstehen, oder? Dass man sagt, sie ist ein Protest ein für alle Mal, dass man nicht darf im Namen von Gott irgendwelche Gewalt ausüben. Also was vielleicht da dafür besonders spricht, ist, dass Genesis 22, wie gesagt, nicht eine Geschichte ist, die sagt, Väter sollen ihre Söhne opfern, wenn sie irgendeinen entsprechenden Gedanken in ihrem Kopf haben, den sie als Gottes Eingebung interpretieren. Sondern, dass die Geschichte wirklich sagt, das ist etwas absolut Exzeptionelles. Und das ist eine Geschichte, die man eigentlich nur vom Abraham und dem Isaac, dem Träger der Verheißung, erzählen. Das ist etwas, was nur in dieser Konstellation geht und nur in dieser Konstellation als ein absolut einmaliges Ereignis hat, das die Bibel gesagt. Aber ich würde sagen, selbstverständlich, oder das ist jetzt auch eine Geschichte, die man wahrscheinlich muss im Gesamten von der Bibel wahrnehmen muss. Der Geist von der Bibel kann nie und nimmer irgendetwas in diese Richtung zulassen.
Was mir aufgefallen ist, ist, dass die Geschichte nacherfunden ist. Also, dass man quasi etwas zurückprojiziert. Und dann wäre ja der Tod von der Sarah auch zurückerfunden. Und da stellt sich für mich die Frage, wie viele Tatsachen stecken im Alten Testament? Oder ist das alles nur quasi politisch beabsichtigt, um das Volk Israel zu motivieren?
Ja, das ist eine schwierige Frage, was jetzt sozusagen in diesen Geschichten vom Buch Genesis wirklich historisch ist. Also gerade die Erzeltern Abraham, Isaac und Jakob, das sind Gestalten, die sich eigentlich im Grau von der Geschichte verlieren. Also vielleicht auch irgendwie vergleichbar mit dem Wilhelm Tell, der eine gewisse Identifikationsfigur ist für die Schweiz. Aber ich glaube, an diesen Gestalten hat man ganz grundlegende Erfahrungen, die das Volk Israel sich darauf gestützt hat, festgemacht. Und man hat dann von ihnen eben solche Geschichten erzählt, die nicht passiert sind, aber die versucht haben, eine Problematik aufzuzeigen, die für das Volk eben von einer grossen Bedeutung war. Und für das Volk Israel, gerade in dieser Zeit, nachdem Jerusalem zerstört worden ist, hat es eben nicht mehr gelangt, einfach die Geschichte zu erzählen von Abraham, der die grossen Verheißungen überkommt und wo, sich im Land niederlässt, sondern man hat im Prinzip eben auch irgendeine Erzählung gebraucht, die darüber Auskunft gibt, wie die Verheißung in die Krise kommt und wie man sich verhaltet in einer Situation, wo es sozusagen nicht mehr oder evident ist, wieso man soll diesen Verheißungen überhaupt trauen.
Ich habe eine Frage. Glauben Sie, dass viele Juden, die den Holocaust erleiden mussten, in dieser Demut und mit dem Vorbild und in dem Gehorsam den Weg gegangen sind?
Also es gibt eine zweite Geschichte im Alten Testament, die ganz ähnlich ist wie diejenige in Genesis 22. Das ist die Hiob-Geschichte. Auch dort geht es um eine Prüfung, um das sozusagen Hinabführen wirklich in das Tiefste, in die tiefste Nacht. Und möglicherweise war die Hiob-Geschichte sozusagen wichtiger für Juden im Zweiten Weltkrieg, um irgendwie sozusagen einen biblischen Anhaltspunkt zu finden, mit denen sie auf ihre eigene Situation reflektieren konnten. Ich glaube aber, dass natürlich gerade dann nach 1945 sich im Judentum, auch im jungen Staat Israel, sich die Überzeugung ausbildete, wir lassen das nie mehr mit uns geschehen. Also wahrscheinlich gab es sozusagen beides. Einerseits in der Situation der Ohnmacht, dass man vielleicht solche biblischen Bilder aufnehmen konnte. Auf der anderen Seite, dass man auch sagte, nein, gerade so wollen wir es nicht mehr machen. Mhm. Bitte. Genau, ja, das würde ich sagen. Ja. Und eben, wie gesagt, also das hat ja Herr Sachser auch gesagt, ich glaube, dass die Bibel, sie ist ein so vielstimmiges Gebilde und die Bibel nimmt es einem nicht ab, sich selber sozusagen seine Meinung zu bilden. Man kann nicht sagen, sozusagen diese Geschichte sagt mir das, also ist das die für alle Zeit gültige Wahrheit, sondern die Bibel bringt gewissermaßen ein ganzes Spektrum von möglichen Positionen mit sich. Und es ist letztlich eben ein wirklich urevangelisches Moment, dass die Bibel nicht wie ein Bulldozer kommt und sagt, also das musst du glauben, sondern dass sie ihre Sinnpotenziale anbietet. Und diese Sinnpotenziale müssen in den Menschen selber wirksam werden. Nur was sich ihnen selber als Wahrheit entschließt, das wird sie überzeugen.
Danke, das war genau der richtige Übergang zum Lied Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. Ich wollte das auch sagen, dass ich das gerade an der Reformierten, an der evangelischen Theologie liebe, dass wir den Mut haben dürfen, uns auseinanderzusetzen mit den Bibeltexten, zu ringen, aber auch jeder Mensch und jede Generation kann neue Erkenntnisse durch Gottes Geist gewinnen über diese Texte und das Wort ist nach wie vor wie ein Licht in der Nacht. Wir singen das jetzt mit Jüns Hilfe als Kanon. Einmal, glaube ich, durch miteinander. Ja.
Genau, beim Gotteswort teilen wir jetzt in zwei Gruppen, links und rechts. Wir singen jetzt einmal alle zusammen. Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht, es hat Hoffnung und Zukunft gebracht. Es gibt Trost, es gibt Halt im Bedrängnis, Not und Ängste, ist wie ein Stern in der Dunkelheit. Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht, es hat Hoffnung und Zukunft gebracht. Gottes Wort ist für mich hier.
Gottes Wort ist für dich in der Nacht. Es hat Hoffnung und Zukunft gebracht. Es gibt Trost, es gibt Heil für Bedrängnis, Not und Ängste. Ist wie ein Stern in der Dunkelheit.
Wir werden still für die Fürbitte. Wir bitten für den Frieden in der Welt, für Frieden in Syrien, für verfolgte Christen, dass sie alle sich in dieser manchmal wirklich verrückten Welt zurechtfinden.
Wir bitten für Menschen auf der Flucht. Hilf uns, mehr Respekt ihnen gegenüber aufzubringen und dass ihnen in ihren Ländern geholfen wird. Und hilf, dass wir sie nicht an den Grenzen abweisen.
Wir bitten für alle Menschen, die nicht einfach nur gesund dastehen, die mit einer Krankheit kämpfen müssen, dass sie eine gute Betreuung bekommen. Und dass die Ärzte eine sichere Hand haben.
Bitte schenk, dass das Wort Gottes wieder leuchten möge. Bitte hilf uns, die richtigen und treffenden Themen für unsere Impulsgottesdienste auch weiterhin zu finden.
Wir fassen alle Gebete zusammen, die wir auch noch in unseren Herzen tragen, mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Und ich lade Sie dazu ein, aufzustehen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie dürfen Platz nehmen. Die Kollekte hat unser Gast ausgesucht. Das ist für ein Friedensdorf in Israel. In der Nähe von Jerusalem heißt Neve Shalom auf Hebräisch Wahat al-Salam auf Arabisch und heißt auf Deutsch Oase des Friedens. Mitten in einer Welt der Gewalt und des Terrors wohnen in diesem Dorf Juden und Palästinenser, Muslime und Christen und darunter zusammen. Sie führen das Dorf paritätisch, erziehen die Kinder in beiden Sprachen und Kulturen und in drei Religionen praktisch. Die Friedensschule arbeitet mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus ganz Israel mit dem Ziel, den Dialog und das Verständnis, schließlich das Zusammenleben in Frieden in Israel zu fördern. Es steht für den Frieden, in dem sich Juden und Palästinenser Land, Macht, Alltag und Administration teilen können. Sie zeigen damit den Regierungen im Nahen Osten täglich, dass ein friedliches Zusammenleben möglich und erstrebenswert ist. Das ist sehr eindrücklich, wenn man das auf YouTube anschaut oder in Google eingibt, Neve Shalom, da sieht man schöne kleine Videos dazu, sehr inspirierend. Also die Kollekte ist dafür bestimmt. Herzlichen Dank. Und ich möchte auch ganz herzlich Konrad Schmidt danken für den eindrücklichen, also das Interview und auch die Auslegung und auch das Eingehen auf all die schwierigen Fragen. Wir haben auch die Schweiz ist ein Land, in dem Milch und Honig fließen und deshalb haben wir symbolisch ein Honig dabei. Möchte auch danken unseren Moderatorin, also Sarah Gutwein hat es zum ersten Mal heute gemacht, das war ihr Debüt. Und Markus Tanner, der Erfahrene, also das hat wunderbar geklappt. Dankeschön. Und danke der Musik der Familie Kienast, Flavia, René und Lino und auch der Jün Salmeier. Danke. Technik Guido Dörer und seinen fitten Assistenten. Und das Frühstück und Deko haben Susanne Hess und andere übernommen. Freiwillige waren da, Konfirmandinnen und Konfirmandinnen, vielen Dank. Und Sigristen Stellvertreter Antonio und Vreni, Dankeschön. Ich bitte Sie, zum Segen aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht zu dir und gebe dir Frieden. Amen. Wir hören das Ausgangsspiel.